Hallo und herzlich willkommen zu Radio Raftika Folge Nummer 67. Meine Güte, lang ist es her. Die Sommerpause hat sich auch zu einer Herbstpause irgendwie ausgedehnt. Aber da werden wir heute auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wieder in der Zweierkonstellation Franz Robin am Start sind. Robin, wie geht's dir denn?
Ja, hi, mir geht's ganz gut. Es ist tatsächlich ein bisschen ungewohnt, sich nach all der Zeit wieder vor die Kamera zu setzen. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, okay, wie haben wir das nochmal gemacht? Aber also mir geht's gut. Ich bin froh, dass wir es wieder geschafft haben, dass es weitergeht. Aber ich glaube, wir haben auch schon direkt eine Nachricht zu vermelden. Oh. Wie es denn jetzt weitergehen wird mit dem Podcast.
Genau. Ich meine, einige von euch werden es vielleicht schon wissen, die Leute, die nur bei Radio Raftika dabei sind, noch nicht. Das wird die letzte Radio Raftika-Folge von mir mit dabei sein. Also das Radio Raftika wird weitergehen, aber wie ich schon im Video vorher angekündigt habe, ich werde mit YouTube aufhören und dementsprechend halt auch bei Radio Raftika aussteigen. Aber nochmal gesagt, Radio Raftika geht weiter mit der Podcast-Koryphäe Robin und einem neuen Host dabei und das Co-Host. Und das, ich denke mal, das wird der Robin dann euch erzählen, erklären wahrscheinlich dann im nächsten Podcast, wer das dann ist. Und es wird auf jeden Fall sehr cool. Es wird definitiv mehr Wissen abgesteckt. Also es wird es wird definitiv an der Qualität wird nicht gespart werden. Also ich muss sagen, es tut mir schon so ein bisschen weh, dass das jetzt das allerletzte Video für mich ist, was ich so machen werde. Aber das ist nicht alles. Wir sprechen natürlich auch, wie es weitergeht mit Radio Raftika und bei mir persönlich. Dann noch über die Sommer- bzw. Herbst-Highlights, Magic. Da ist ja auch einiges passiert.
Ja.
Und wir sprechen über ein paar Highlights vom Podcast Radio Raftika in dieser Duo-Konstellation.
Genau, quasi erste Staffel Radio Raftika. Dann geht es dann nächste Woche mit einem neuen Co-Host. Ich möchte nur nicht verraten, wer es ist. So ein kleines Geheimnis werden. Und quasi auch, was den Hintergrund dann quasi angeht, den du schon eben meinst, mit dem, dass andere Bereiche diesmal abgesteckt werden und wir von unserer, unserer gemeinsamen, noch sehr jungen Comfortzone, was die Magic-Geschichte angeht, das so ein bisschen erweitert wird. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das halt so wird. Und vor allen Dingen, wie es halt dann ist, mal noch einen anderen Blick auf das Ganze dann nochmal mit drauf zu richten und so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es halt da weitergeht. Aber erstmal zu dir. Ich weiß, du hast schon ein Video gemacht und das wird man dann zu dem Zeitpunkt auch bei dir auf dem Kanal sehen können. Willst du trotzdem nochmal ganz kurz drauf eingehen, warum du jetzt mit YouTube im Allgemeinen aufhören möchtest und was da so die Hintergründe sind?
Also erstmal hat mir das Ganze hier mega viel Spaß gemacht. Also es war wirklich eine richtig coole Zeit. Mir sind richtig viele Türen geöffnet worden. Dafür bin ich mega dankbar. Ich finde auch generell die Hinsicht, was Wizards da macht mit den Content-Creatern, ziemlich cool. Also dass die auch wirklich gucken, dass man da ja relativ früh mit eingebunden wird. Also ich meine, wir waren ja beide schon beim Early Access zum Beispiel dabei, wo wirklich dann auch die Leute, die man regelmäßig auf YouTube schaut, dabei sind. Also damit meine ich jetzt einfach die großen Leute, die wirklich großen Leute. Und das finde ich halt ziemlich, ziemlich cool. Also erstmal vielen, vielen Dank dafür. Warum höre ich damit auf? Also das Ganze war für mich ein Studienhobby, kann ich so sagen. Es hat mir einfach viel Spaß gemacht. Ich brauchte schon immer irgendwas Praktisches, sage ich mal, weil das Studium an sich war für mich immer relativ einseitig und ich habe mir immer irgendwas gesucht, was ich noch nebenher machen kann. Und das war jetzt in den letzten Jahren, war das dann halt YouTube und Twitch und dementsprechend auch dieser Podcast. Und das Studium ist tatsächlich vorbei. Ich finde es so krass. Ich habe direkt eine spezielle Person in Gedanken. Ist der Hans, der schon längere Zeit bei mir dabei ist. Und ich habe von fast ganz am Anfang, so wo ich noch 100 Abonnenten oder sowas hatte, und immer mal wieder dabei waren, wieder weg. Und genauso wie der jetzt quasi mitbekommen hat, wie ich mehr oder weniger mit dem Studium, so mitten im Studium war und es jetzt zum Schluss gekommen ist tatsächlich, habe ich mitbekommen, wie er in die Oberstufe gekommen ist und sein Abitur gemacht hat. Total witzige oh, Story einfach.
Das ist
ja,
krass.
Es ist einfach, weil es einfach so eine große, doch letzten Endes ja so eine große Zeitspanne war.
Ja.
Und genau, also wie gesagt, Studien, Hobby. Ich werde einfach in der nächsten Zeit nicht mehr die Zeit dafür haben, das Ganze fortzuführen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ich persönlich habe die ganze Zeit auch das Gefühl gehabt, dass ich nicht genug Zeit habe, um das zu machen, was ich eigentlich machen möchte. Ich habe wirklich mehrere Stunden, fast so eine Halbtagsstelle quasi an Zeit in YouTube und Twitch und Co. gesteckt und trotzdem das Gefühl gehabt, dass es nicht das ist, was ich an Zeit haben möchte, um wirklich das umzusetzen, um die Videos in vernünftiger, also in wirklich hoher Qualität zu bearbeiten und mir viele Gedanken darüber zu machen, wie ich das vielleicht besser und witziger gestalten kann, mir neue Ideen einfallen zu lassen, das vielleicht nicht nur ein Opening ist, sondern noch irgendwas anderes mit dabei und generell sowas. Also ich hätte mir gerne viel, viel, viel mehr Zeit gewünscht und mit dem Hinblick darauf, dass ich in Zukunft weniger Zeit haben werde, als ich jetzt habe, ist es halt einfach nur der richtige Schritt zu sagen. Es war eine sehr schöne Zeit, aber für mich ist das Kapitel YouTube damit halt beendet. Genau, ja. mit dem Studium zusammen.
Ja, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass du da den Schritt zu gehst. Ich bin tatsächlich bei einer ähnlichen Situation. Ich habe jetzt auch in der Sommerpause mein Studium auch jetzt beendet. Beziehungsweise wir hatten ja dann, glaube ich, fast eine identische Bearbeitungszeit von der Bachelor-Abschlussarbeit.
Ja.
Was sehr witzig war.
Wir hatten das gleiche Abgabedatum.
Ja, also genau.
Nicht abgesprochen.
Ja. Und das ist halt das Ding gewesen, da habe ich halt auch schon gemerkt, so, okay, wow, diese Bachelor-Bearbeitungsgeschichte, das nimmt so viel Zeit auf. Es ist nicht möglich gewesen, da nebenbei noch quasi am Laufenden zu bleiben, was Magic angeht. Dann noch ein gesundes Bachelor-Bearbeitungsleben zu führen, mit vielleicht mal rausgehen oder mal Sport machen oder so.
Genau richtig. Du sagst es genau richtig. Genug Zeit zu haben für den Nebenjob Uni. Ja,
genau. Und das ist halt das Ding. Und dann halt zu sagen, okay, wir nehmen uns dann irgendwie die Zeit aus der Woche raus, die wir eigentlich dringend brauchen, um einen Podcast zu machen. Das hat es dann auch noch ein bisschen verzögert jetzt, dass wir dann doch ein bisschen später erst wieder gestartet haben, als wir eigentlich vorhatten. Aber ich kann es vorhin ganz nachvollziehen. Ich habe jetzt auch schon mit meinem neuen Job, ich bin mittlerweile zum Hintergrund bei mir, ich bin quasi schon umgezogen, aber noch nicht so ganz richtig. Ich wohne jetzt mittlerweile in Berlin, nicht mehr in Nordrhein-Westfalen und bin derzeit in der Wohnung von meiner Freundin bzw. in ihrem Zimmer in der WG untergekommen. Eigentlich habe ich ein Airbnb, aber ich hatte sie bereits am Wochenende.
Habe ich auch so. Ich weiß nicht, ob das so gängig ist, ob man sagt, hey, Berlin, schwieriger Wohnungsmarkt, ich nehme erstmal ein Airbnb.
Ja, das ist halt auch so ein Ding. Das war halt schwierig auch zu managen, neben der Bearbeitungszeit vom Bachelor. Dann quasi, halt ich musste meine alte Wohnung quasi ausräumen, beziehungsweise halt sehr viele Sachen verkaufen. Dann halt mir eine neue Wohnung hier suchen. Und dann habe ich halt irgendwann bei der ganzen Liste, die dann irgendwann ankam, mit von wegen, ja, du musst ja auch noch arbeiten gehen, weil ich hatte ja noch einen Nebenjob in NRW und dann, Möbel vielleicht dann kaufen und sich darum kümmern und darum kümmern. Ja. Und das war halt so viel Zeug, wo ich irgendwann gesagt habe, okay, weißt du was, Wohnung verlagere ich nach hinten und buche mir jetzt erstmal ein Airbnb und bin da erstmal happy. Und es funktioniert ja auch alles super. Aber dementsprechend habe ich jetzt noch nicht, mein PC fehlt noch, ein Großteil meiner Kartensammlung natürlich fehlt. Ich habe so ein bisschen was das Nötigste quasi mitgenommen, um auch hier ein bisschen zocken zu können. Aber dementsprechend hat sich das alles noch so ein bisschen quasi nach hinten verlagert. Und ich merke halt jetzt auch wirklich jetzt mit dem Job, der jetzt auch schon bei mir angefangen hat, es bleibt weniger Zeit vom Tag da und man ist deutlich erschöpfter, wenn man nach 8 Stunden wieder nach Hause kommt und eigentlich muss man sich dann noch auf irgendwas aufraffen, um überhaupt was anderes zu machen, als einfach nur ein bisschen bei YouTube oder bei Netflix zu chillen. Und dementsprechend bin ich auch mal gespannt, wie sich das bei mir auswirken wird, ob ich dann quasi die Zeit oder die Sachen realisieren kann, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Also ich habe es immer noch weiterhin vor und all sowas dann noch zu machen. Aber ich kann absolut nachvollziehen, dass man dann auch irgendwann sagt, okay, ich möchte mich jetzt auch wirklich auf den Job fokussieren und nicht quasi so ein gespaltetes Leben führen, wo dann die eine Hälfte der Energie geht dann nur in YouTube und die andere nur in den Job. Und manche Arbeitgeber sehen das ja auch noch nicht mal so ganz gerne mit Nebenbeschäftigung und dementsprechend voll und ganz kann ich das nachvollziehen, auch wenn ich dich nur mit einem traurigen Auge gehen lasse.
Ja, gleichfalls. Also es ist wirklich, es fällt einem schon schwer. Also ich muss sagen, mittlerweile über die Pause hinweg habe ich da tatsächlich schon geschafft, ein bisschen Abstand zu bekommen zu dem ganzen Thema. Aber die Entscheidung, dass ich aufhöre generell, war schon eine sehr schwierige, die sich wirklich lange gezogen hat. Aber es war letzten Endes einfach die vernünftigste Entscheidung,
ja.
Was das angeht. Und ja, ich bin dir sowieso generell sehr dankbar dafür, dass du auf mich zugekommen bist. Ich habe das schon mal gesagt, aber es kann natürlich sein, Leute, die erst, keine Ahnung, vor 10 Folgen oder was dabei sind, die ja das gar nicht wissen, dass der Robin auf mich zugekommen ist und gefragt hat, hey, willst du einen Podcast machen? Und ja, mittlerweile sind wir, wie gesagt, bei Folge 67 und es war wirklich eine ziemlich, ziemlich coole Zeit.
Ja.
Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hatten sehr viele, ja, wirklich sehr viele Themen, über die wir gesprochen haben. Mhm. Und ich fand vor allen Dingen halt cool, das war einfach eine super coole, sinnvolle Ergänzung zu dem YouTube-Kanal. Ich glaube, es war damals auch wirklich der einzige deutsche Podcast.
Stimmt.
Was Magic angeht, zumindest regelmäßig. Klar gab es mal hier und da ein Gespräch oder sowas, was vielleicht auf YouTube veröffentlicht wurde, aber so wirklich ein verfolgter Podcast, also im Sinne von wöchentlich und so weiter und so fort, damals der einzige und dementsprechend auch, würde ich jetzt einfach mal behaupten, noch oder in Zukunft hoffentlich weiterhin der größte Podcast im deutschsprachigen Raum, was halt Magic angeht. Und das ist halt schon eine recht coole Leistung und da wollte ich an der Stelle wirklich herzlichen Dank sagen an dich, Robin. Das war eine sehr, sehr, sehr coole Zeit und hat echt extrem viel Spaß gemacht. Und ich werde, und das wird jetzt wirklich das richtig Witzige an der Geschichte, definitiv den Podcast das erste Mal so richtig quasi jetzt von außen verfolgen.
Ach so,
also ich
ja,
werde auf jeden Fall jede Folge mir angucken, beziehungsweise anhören.
Ja.
Definitiv, da habe ich richtig Spaß dran. Es ist halt immer so, wenn man das selber aufnimmt, dann weiß nicht, wie oft man sich das dann vielleicht noch mal selber anhört. Man weiß ja, worüber man gesprochen
eben,
hat.
Ja.
Ne? Man hat sich ja schon ausgetauscht. Ist ja wie ein Gespräch, was man hat. Aber jetzt werde ich einfach mal andere Eindrücke bekommen. Und das wird sehr, sehr cool. Also ich freue mich da richtig drauf. Und ich kann doch nur mal alle Leute, die jetzt hier zuhören, motivieren. Bleibt dabei. Es wird definitiv nicht schlechter.
Danke, danke. Also danke für das Lob erstmal. Und auf der anderen Seite auch danke natürlich an dich, dass du den ganzen Kram auch mitgemacht hast, weil du hattest ja zu dem Zeitpunkt halt auch schon echt eine Gefolgschaft auf YouTube, was, sag ich mal, der Popularität von Radio Ravnica auf jeden Fall jetzt nicht geschadet hat. Und das hat halt dann auch ein bisschen wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass so das Ding Magic the Gathering Podcast in Deutschland jetzt auch so langsam wieder mit Fahrt aufnimmt. Also es gibt ja mittlerweile wirklich eine ganze Handvoll an Auswahl.
Ja, also die fallen echt direkt ein paar ein, 5 Stück oder so.
Ja.
Das kommt so direkt in den Kopf, Wahnsinn.
Und ich finde das halt großartig, ne? Also man könnte jetzt natürlich auch irgendwie glauben, so dass man dann irgendwann so bitter wird und denkt so, wow, Witz. Machen die auch Podcasts und dabei ist das doch unser Ding, aber nö, gar nicht. Also ich höre mir die auch alle an. Also nicht alle, aber ich höre zumindest in jedem Podcast halt mindestens einmal rein und ich finde, wir haben auch eine gute Mischung drin mit so Sachen wie Nackt und Rosa, die, sag mal, ein bisschen mehr saloppen Umgang mit Magic haben oder der Commander Kompass, der sich halt, wie der Name schon sagt, sehr auf Commander spezialisiert hat. Dann noch ein anderer Casual-Podcast ist dann, weiß nicht, Tasty MTG oder sowas, herumdiskutiert, beziehungsweise die herumkommandiert. Crew macht sowieso sehr hochwertigen Kram, also
oh ja.
Das sind wirklich, es ist ein schönes Gefühl, oder zumindest das Gefühl zu haben, das irgendwie mit befeuert zu haben, ist auf jeden Fall ein sehr schönes. Und das ist auf jeden Fall was ich auch zu schätzen gelernt habe an Radio Ravnica und warum ich halt dann auch mir gesagt habe, okay, Franz hört auf, mache ich weiter, macht es da noch Sinn, ist es da noch witzig? Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich probiere es zumindest. Und dementsprechend geht's dann hoffentlich
einigermaßen. Ich sag nochmal, bleibt dabei, Leute, sonst bin ich böse.
Ja, also deswegen wird's dann hoffentlich ohne Anschlussschwierigkeiten dann ab nächster Woche dann auch schon weitergehen. Dann
genau, und dann definitiv an der Stelle auch ganz wichtig auf dem Kanal von Robin. Also schaut da dann auf jeden Fall vorbei. Lasst direkt schon mal ein Abo da, denn da wird's weitergehen. Generell auch eine Sache, habe ich auch schon in meinem anderen Video angesprochen, aber auch nochmal für die Radio Ravnica-Zuhörer. Robin wird in nächster Zeit viel, viel Content bringen, guten, qualitativ hochwertigen Content. Er ist ja studierter
Medienwissenschaftler.
Und dementsprechend, es lohnt sich. Schaut vorbei, lasst schon mal das Abo da und dann kriegt ihr vielen coolen Magic-Content.
Genau, also ich hoffe auch, dass der cool und viel wird. Definitiv. Und nicht, dass ich ein Video mache und denke so, alles klar, das war's. Also mal gucken. Also auch da wieder kommt ja natürlich wieder der Job mit rein. Also das Ganze wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber
im Monat ist oder so, was gut ist.
Das stimmt.
Da lohnt sich schon, ein Abo da zu lassen, definitiv.
Also ich wäre euch auf jeden Fall dankbar, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Aber also Radio Rovnica wird auf jeden Fall. Das ist so die Baseline-Content, den ihr auf dem Kanal erfahren werdet. Also allein dafür lohnt es sich eigentlich ja schon. Und wenn ich dann noch die Zeit finde, meine Pläne, meine wilden und crazy Pläne, was Magic the Gathering-Content angeht, doch noch zu realisieren, dann
ich habe quasi Sahne auf den Kuchen mitbekommen und die sind echt cool. Also
lohnt danke. Aber heute soll es nicht nur um Radio Rovnica, um das Vergangene und um die Zukunft davon gehen, sondern auch ein bisschen um, ja, reflektieren, was passiert ist. Und
oh je.
Du liebe Scholle, was zum Teufel war das eigentlich für ein Sommer für Magic? Ja. Es ist so viel passiert. Was sind so die Sachen, die dir am ehesten noch irgendwie im Gedächtnis geblieben sind? Weil es war wirklich so viel.
Wir kommen nicht drum rum. Und das ist auch das, was mir einfach am stärksten im Kopf geblieben ist. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Ist Secret Lair Walking Dead.
Walking Dead.
Ja. Das ist leider etwas, was sehr negativ in meinem Kopf ist und vielleicht auch für immer sein wird. Es ist wahrscheinlich ein Wendepunkt, mehr oder weniger, in der Geschichte von Magic. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, aber ich habe zu den Godzilla-Karten schon mal meine Meinung gesagt, wo ich mich sehr drüber aufgeregt habe. Ich habe zuerst gesagt, als sie geleakt worden sind und es noch nicht klar war, sind die jetzt echt oder nicht, habe ich gesagt, bin ich eigentlich nicht so der Fan von, aber. Und dann kam ich auch direkt darauf zu sprechen, da unten steht ja so ein richtiger Name.
Ja.
Wenn das dann quasi so eine Art Skin ist und so, da habe ich ja quasi schon predicted, so wie das sein wird, dann ist es in Ordnung. Es ist nicht meins, aber es ist in Ordnung. Es ist einfach nur quasi eine andere Version einer Karte, die ins Magic-Universum passt. Dachte ich mir, in Ordnung, muss jetzt auch nicht meiner Meinung nach jedes Set, Standard-Set kommen, sowas mit Skins, weil, ja, wenn es halt gerade mal richtig cool passt und man dann irgendwie so eine andere IP mit reinbringen kann, ja, ist nicht meins, aber so als Skin in Ordnung. Und damals habe ich schon gesagt, das ist für mich auch die absolute Grenze. Und diese Grenze wurde mit Walking Dead definitiv überschritten. Denn, kurz vielleicht für Leute, die nicht mitbekommen haben, was das ist.
Wenn es möglich ist
überhaupt. Kann ja sein, wenn man außer Radio Rovnica nicht im Internet unterwegs ist, was Magic angeht, dann hat man es wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Also erstmal Secret Lair ist ein Produkt, das man sich direkt von Wizards kaufen kann zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und danach wird dieses Produkt, also beziehungsweise diese Form der Karte nicht mehr reprintet werden. Das heißt also quasi, dieses Artwork der Karte wird es nur zu diesem einen Tag geben. So viele wie Leute können sich es kaufen, wie sie wollen. Also keine Ahnung, 1 Million, 2 Millionen, 10 Millionen, ist ganz egal. Aber nur halt einen Tag lang und danach nicht mehr. Der Tag ist jetzt schon vorbei. Und man konnte sich halt tatsächlich neu designte Karten kaufen aus dem Walking Dead Universum. Also da waren ich tatsächlich, habe ich Walking Dead mal angefangen. Es ist nichts für mich, deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus. Es sind halt einfach Charaktere aus dem Spiel, wollte ich schon sagen, aus der Serie. Und die sehen halt wirklich, also es ist noch nicht mal irgendwie so, wie soll ich sagen, also es ist fast schon wie ein Foto, mehr oder weniger. Also es ist schon sehr realistisch gezeichnete Charaktere, die 1:1 aussehen wie die aus der Serie. Kein Skin, sondern eine komplett eigenständige Karte mit neuen individuellen Fähigkeiten, die zwar nicht für Standard und Co. legal sind, aber halt für die Formate Commander, ich meine Vintage und Legacy auch.
Ja, das ist wirklich so ein einmaliges Ding da, ne? Also wirklich ein paar Karten, also Das war halt wirklich so eine Phase, wo man es halt wirklich wo man wirklich nachvollziehen konnte, wie die Community zunehmend saurer wurde, mit was das angeht. Also ursprünglich gab es halt diese Ankündigung, das neue Secret Lair. Also ich glaube, die ursprüngliche Ankündigung, dass ein Secret Lair zu Walking Dead rauskam, die gab es schon recht früh. Und selbst da hat man so gesagt, so, pff, ja, okay, aber ich meine, die haben ja schon Godzilla gemacht, also wird es ja nicht so schlimm sein. Und dann kam noch mal die Ankündigung, dass jetzt quasi die Spoiler-Season dann davon anfangen wird. Und man dann dementsprechend auch darauf verwiesen hat, dass es mechanisch einzigartige Karten sein werden, die es dann auch erstmal nur da geben soll. Und ja, du sagst schon, die heißen dann nicht mit einem doppelten Titel oder mit einem Untertitel irgendwie, wie zum Beispiel Negan the Cold-Blooded. Es ist dann nicht irgendwie der Untertitel oder der Flavor-Titel, sondern so heißt die Black Border Magic-Karte. Das heißt, in Legacy Vintage Commander könnt ihr neben Nicole Bola, Scott Farrow oder, keine Ahnung, Containment Priest oder, keine Gideon, Ahnung, Beaumet Courier, Gideon, ist da jetzt einfach Negan, ein Charakter aus einer Zombie-Comic-Serie, die zu einer TV-Show geworden wurde, in dem Artwork mit der Likeness des Schauspielers im Bild, Full Art, zu sehen mit einer individuellen Fähigkeit, die, also da kann man kann sich natürlich streiten, inwieweit ist das quasi playable oder so, aber sie sind auf jeden Fall sehr einzigartig, also, und die Effekte an sich sind auch voll cool, also zum Beispiel Negan the Cold-Blooded hat, when Negan enters the battlefield, you and target opponent each secretly chooses a creature that player controls. Then those choices are revealed and the player sacrifices those creatures. Und yeah, whenever an opponent sacrifices a creature, create a treasure token. Das ist eine voll coole Mechanik, wenn ich mir denke, das ist quasi beim Commander, so wir spielen jetzt gegeneinander und du hast, weiß nicht, fünf Kreaturen an Bord und ich weiß, dass die eine Kreatur ist die wertvollste. Würde ich dann meine Wahl auf diese Kreatur lenken oder eine andere nehmen, weil du ja denkst, dass ich die denke und du willst aber nur eine Kreatur verlieren? Weißt du, was ich meine? Da hast du dieses Metagame-Element drin. Und allein aus dieser Perspektive ist das eine super interessante Karte fürs Gameplay einfach. Weil du quasi, wenn du den Gegner richtig ausspielst, kannst du zwei Karten mit einer Karte quasi loswerden und hast noch eine 5-5 Kreatur draußen. Wenn es schlecht läuft, verlierst du quasi nur eine Kreatur, aber was ja auch nicht so, also ist ja immer noch nicht schlecht. Und ich finde es halt wirklich schade, dass diese sehr interessanten Karten eben, ja, nur zu diesem bereits abgeschlossenen Zeitpunkt bestellbar waren. Und dazu kommt halt noch die ganz allgemeinen Probleme, die Secret Lair halt noch haben, mit das Foiling ist kacke. Also es ist halt einfach Pringles-Karten, die euch da geliefert werden. Man kann sie halt wirklich nur in diesem begrenzten Zeitraum holen. Die Preise von diesen Secret Lair-Karten, die steigen jetzt schon ins Unermessliche. Und dabei sind die Produkte nicht mal draußen. Und ja, also das ist halt
so auch die Sache, die Marco da gesagt hat, Marco sag ich, Mark Rosewater,
ja.
Gesagt hat, dass wenn die erfolgreich sind und gut gespielt werden, dass sie die noch mal drucken, entweder als quasi Mechanik gleiche Karte mit einem neuen Namen oder als Skin. Und das finde ich halt noch geiler, dass sie halt quasi eine Skin bekommen, vielleicht mit einem echten Artwork. Also es ist halt einfach verdrehte Welt und es ist halt einfach schade, weil man halt klar, ich muss auch sagen, es gibt viele Leute, die finden das total cool, die stehen auf Walking Dead und die haben damit absolut kein Problem. Für die ist das auch eine tolle Sache, aber aus Zusatzsicht ist das halt einfach absoluter Cash Grab. Die gucken, was ist möglich, was können wir machen, wo können wir am meisten Geld mit verdienen. Ich bin ja auch ne, Betriebswirtschaftssicht. Sage ich alles klar, ein Unternehmen muss Geld verdienen und es soll auch Geld verdienen, es soll auch meinetwegen gut Geld verdienen, wenn es halt, aber wenn es halt nur gute, also gut funktioniert, aber so auf diese Art und Weise halt einfach nicht. Also wären es einfach Skins gewesen, vielleicht hätten sie zum Beispiel komplett, die hätten ja die Karten mit diesen Mechaniken so drucken können und zusätzlich in den Secret Lair noch die Skins reinpacken können. Ja. Also direkt die, also quasi die Karte doppelt oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber die Art und Weise, wie das halt gemacht wurde, bin ich halt absolut kein Fan von, definitiv nicht. Und da gibt's ein sehr gutes Video vom Terrarian Community College. Das kann man sich gerne mal angucken und mal, wenn man Englisch, der englischen Sprache mächtig ist und sich vielleicht mal, der rollt das ganz gut auf und dann kann man sich überlegen, stimme ich da überein, was er sagt oder habe ich da eher eine andere Meinung, aber ich finde, da kommt man auf jeden Fall, kriegt man auf jeden Fall alle Informationen ganz gut dargestellt Voll. Und auch die Problematiken, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, die damit zusammenhängen und vor allen Dingen auch in Zukunft auf uns zukommen werden durch diese Aktion. Also,
und das ist halt tatsächlich die Reaktion auch bei den Content Creator war halt sehr eindeutig, auch wenn sie aus verschiedenen Bandbreiten quasi kommen. Ich weiß, eine Person, die ich tatsächlich sehr gerne verfolge, ist von Commander Quarters, der Mitch, der normalerweise sich quasi immer einen Commander nimmt und daraus versucht, so ein 25 bis 50 Dollar Deck quasi drumherum zu bauen. Das ist eigentlich sehr, sehr unterhaltsamer Content. Und das war halt so ein Thema, das war ihm so emotional, dass er, glaube ich, 3 Tage in Folge Videos dazu gemacht hat, wo er dann auch fix und fertig teilweise war, weil er dann irgendwie sagte, okay, das ist einfach nur dieses schöne und eigentlich vom kompetitiven Charakter verschonten Commander-Formats wird halt hier jetzt mit so einer predatory Vermarktungsstrategie von wegen, ne, miss it and you never get it, quasi gehookt, also dass halt die Leute dann dazu gedrängt werden, okay, kauft es jetzt oder ihr werdet es nie wieder bekommen können, so. Und aus Frust quasi hat er sogar noch ein zweites Format geschaffen, was auch nochmal eine zweite Welle der Entrüstung quasi rausgehauen hat, und zwar das Captain-Format, was funktionell komplett gleich ist wie Commander. Mit Ausnahme, dass die Karten, die in diesem Format legal sind, in einem regulären Magic the Gathering Set, auch Reprint Sets und so weiter halt erscheint haben müssen. Und das schneidet natürlich sehr praktisch die Secret Lair Produkte quasi aus. Sollten die woanders nicht schon irgendwo gedruckt sein, ne? Also es ist halt immer so das Ding. Und da halt auch die Sache, das Rules Committee von Commander wurde darum gebeten, die Karten quasi zu bannen. So ein bisschen wie Lutri damals, als die Companions dann angekündigt wurden, weil da schon sich abgeschätzt hat, dass das einen schwierigen Effekt auf Commander als Format quasi haben wird, dass die halt gesagt haben, okay, Leute teilweise in Lateinamerika oder anderen Staaten, wo es halt Magic the Gathering gibt, aber einfach nicht hin geliefert werden kann, die sind ausgeschlossen, können diese Karten nie haben, können diese Karten nicht spielen und haben das quasi als Grund gesehen, die auch quasi von vornherein zu bannen. Was wäre natürlich ein ziemlich, ziemlich heftiger Move gewesen gegen Wizards of the Coast von dem Rules Committee. Also quasi die Hauptfunktionsweise, ich glaube, sie haben sogar eine Ankündigung geschrieben, das ist perfekt für Commander. Und dann sagt Commander, das Rules Committee, die ja nicht zu Wizards of the Coast gehören, so, nee, das ist leider nicht legal in unserem Format. Das hätte, glaube ich, für riesengroßen Streit gesorgt teilweise.
Es hat wahrscheinlich dazu geführt, also aus meiner Sicht, dass Wizards toleriert das halt nur, sag ich mal, das toleriert das halt nur, also die Commander ist ja ein Community geschaffenes Format und die sagen halt, okay, die machen das ganz gut, die können das mal weitermachen, die wollen da halt nicht reingrätschen, was dann vielleicht dazu führt, dass Commander nicht mehr so beliebt ist, wie es vorher war. Ja. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass die können es ja jederzeit sagen, so, und ab jetzt haben wir unser eigenes Komitee und das ist das Offizielle für FNM angemeldete, sanktionierte Commander-Turniere. Und alles andere ist halt nicht okay. Und damit würde das halt irgendwann aussterben. Und ich glaube, auf diesen Knopf haben die da auch mehr oder weniger gedrückt und gesagt, ey, Leute, wenn es dann anfängt, um Geld zu gehen, um viel Geld zu gehen, dann dann geht's halt nicht mehr quasi. Und dementsprechend hat da, würde ich mal sagen, Wizards auch ein bisschen Druck ausgeübt, dass die das nicht gebannt haben.
Ich glaube, die originale Begründung war, gut, man weiß natürlich nicht, was im Hintergrund quasi abgeht.
Also, ja, die Begründung kenne ich auch, aber sag ruhig.
Das Rules Committee war quasi, wo die gesagt haben, okay, sie haben ihr die Sorgen der Commander-Spiele auf jeden Fall weitergetragen, werden aber aus spielerischen Gründen, weil die Karten, die sind nicht zu busted, die sind nicht zu stark für Commander, die sind nicht, haben nicht andere Gründe, warum sie quasi andere Spieler komplett rauslassen. Ich glaube, das ist so die, wie heißt die, Imara Shield of Iona oder sowas, die quasi dir selbst als Spieler Schutz vor einer kompletten Farbe geben kann, was halt einfach, wenn du bei Commander grün wählst, dann einfach den ganzen Tisch quasi bedeutet. Und das sind halt so Sachen, wo die gesagt haben, okay, das macht effektiv nicht Spaß, wenn halt nur noch Leute diese Karte spielen und dann nicht mehr interagieren können miteinander. Dementsprechend ist die gebannt aus Commander. Das hat man halt rein funktionell bei diesen Karten nicht. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, die Karten sind ja auch interessant von der Funktion her.
Genau. Ja, und sie haben halt auch gesagt, wir sind halt auch nicht dafür da, die Fehler von Wizards quasi zu fixen. Und kann ich auch nachvollziehen. Das sind auch alles logische Argumente. Aber so groß, wie der Shitstorm da eigentlich letzten Endes war von der Community, hätten die da eigentlich meiner Meinung nach ganz unabhängig von Geldern und sonst irgendwas, glaube ich eigentlich normalerweise gesagt, okay, das ist schon ein Grund zu sagen, das unterstützen wir nicht. Aber gut, kann ich auch, ich kann halt, wie gesagt, auch die Gründe nachvollziehen und das andere als andere sind auch nur Mutmaßungen und deswegen ist es halt einfach nur meine Meinung dazu und ich finde es halt, ich bin halt ein bisschen auch sehr wirklich emotional davon getroffen, weil es halt einfach für mich so eine IP-Vermischung einfach nicht gut funktioniert. Für mich ist Magic eine eigenständige Welt und wenn du auf einmal halt dann Walking Dead-Charaktere rumlaufen, finde ich halt ein bisschen komisch, weil man muss sich ja wirklich vorstellen, rein theoretisch können die ja dann als Planeswalker auf einmal in einem neuesten Standard-Set sein. Die sind jetzt in dem Magic-Universum drinne und es ist halt einfach für mich, dass ich sage, komisch, sehr komisch, gemischte Gefühle und bin kein Fan davon und ich bin eigentlich ja jemand, der sagt, ich kaufe mir solche Produkte, die, wo ich denke, die werden auch vielleicht im Preis steigen, weil ich halt auch diesen Sammelaspekt bei Magic super cool finde, aber das ist wirklich ein Produkt, wo ich mich explizit gegen entschieden habe. Also das habe ich mir wirklich nicht gekauft, obwohl ich sehr versucht war, wegen diesem finanziellen Aspekt, aber da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall unterstütze ich das. Trotzdem wird das einen riesengroßen Gewinn abgeworfen haben, bin ich von überzeugt.
Ja, auf jeden Fall hat Walking Dead für einiges an Entrüstung gesorgt in der Welt von Magic the Gathering. Also von daher, aber das war tatsächlich auch nicht das einzige Fettnäpfchen, was sich Wizards of the Coast erlaubt hat. Ich weiß nicht, hast du in der Pausenzeit jetzt überhaupt Arena auch gespielt?
Tatsächlich sehr wenig bis gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, Arena ist für mich, also gut, jetzt wo Historic auch Ranked hat schon seit längerer Zeit, das macht immer auch ganz viel Spaß. Aber ich bin jemand, ich brauche immer den Gegenüber. Deswegen finde ich es cool, wenn man, deswegen finde ich halt das physische Kartenspiel so cool oder halt generell, wenn man sich irgendwie jetzt zum Online-FNM zusammenschließt und sagt, hey, wir spielen jetzt das FNM online über Arena, sind dann zusammen irgendwie im Discord oder sowas. Dann ist das auf jeden Fall auch eine ganz gute Sache. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, viel gespielt habe ich tatsächlich nicht.
Okay. Weil das ist tatsächlich so ein Ding, zwischenzeitlich hätte ich wirklich das Gefühl gehabt, dass einfach Standard nicht gut funktioniert. Wir hatten mehrere Bannings mal wieder.
Das ist krass.
Genau, wir hatten, ich glaube, ursprünglich der erste Bann für den neuen Standard oder vor dem neuen Standard sogar war es quasi die Ofenkatze, dann Wilderness Reclamation und noch irgendwas Drittes. Allerdings nicht Uro.
Wachstumsspirale, oder? Meinst du?
Nee, das war ja noch davor. Das war der quasi, man musste quasi mittlerweile verschiedene Bannphasen machen.
Auf jeden Fall schon nicht mehr mit. Das ist schon echt was jetzt mittlerweile einfach für eine Imbalance im Spiel sorgt. Ich meine, wir haben da schon generell oft drüber berichtet, wenn Bannings anstanden, dass wir gesagt haben, okay, komisch, der Fokus ist ja laut Wizards auf Standard, dementsprechend auch das Playtesting auf Standard ausgelegt.
Ja.
Und deswegen sagen sie, okay, was mit älteren Formaten passiert, Modern oder Legacy Vintage, ist jetzt nicht so unser Main-Focus. Das heißt, kann sein, dass da eine Karte vielleicht mal mehr broken ist, als sie jetzt eigentlich sein sollte. Aber ja, das Argument zieht ja halt einfach nicht wirklich, wenn die ständig irgendwas am Bann sind für Standard.
Eben. Und das ist halt mit diesem Wechsel, oder es wird darauf gemutmaßt, dass es halt in diesem Wechsel von der Designphilosophie liegt. Also es gibt ja diesen Artikel, Fire heißt der, wo halt Fire für Fun, Investing und irgendwie für eine Anzahl an verschiedene Sachen quasi steht, das quasi dafür gesorgt hat, dass das Design-Team sagt, okay, wir können ein bisschen mehr Stärke in die Karten legen. Also quasi anstatt immer quasi zu aimen, dass man ungefähr bei einer 6 oder bei einer 7 vom Stärke-Level ist, geht man jetzt darum, ungefähr um eine 9 quasi das Power-Level anzuheben. Aber riskiert natürlich dann auch, dass wenn man drüber ist, dass man dann sehr schnell mit 10, 11, 12 halt so weit drüber ist, dass man sie halt einfach bannen muss. Und ich glaube, also wie gesagt, in Zendikar Rising Standard sind wir reingegangen mit noch Uro als Teil des Standards. Das wurde dann relativ schnell gebannt. Aber zu einem Zeitpunkt, wo sich alle schon sicher waren, dass Uro eigentlich auch gar nicht so essentiell für die Strategie um Omnath ist, was dann zu dem, glaube ich, lächerlichsten Magic-Turnier aller Zeiten geführt hat, wo zwei verschiedene Formate, also die Grand Finals meine ich jetzt gerade, wo sowohl im, also in der Top 8 waren, glaube ich, ja, 5 von 8 waren halt vor Kala Omnath
in Geile Standard. War, die haben das vor dem Finale, glaube ich, tatsächlich nicht vor Kala Omnath genannt, sondern vor Kala Adventure.
Ja, ja.
Damit es nicht so aussieht, als wären in der Top 8 so viele Omnath-Decks, weil es gab eben, da noch irgendwie das klassische Omnath-Deck oder sowas.
Ja.
Und eigentlich waren, weiß ich nicht, wie viele davon halt dann Omnath, und dann haben sie es einfach vor Kala Adventure genannt. Super geil. Genau.
Ja, weil das halt auch so ein Ding ist, also es gab diese Unterscheidung zwischen den verschiedenen Decks, es gab vor Kala Omnath, was halt dann diese klassische Ramp-Strategie impliziert hat, also die auch mit Uro sehr gut funktioniert hat. Und da gab es halt noch ein Bild, was halt Adventures quasi ausgenutzt hat, mehr mit Lucky Clover und hier Edgewall Innkeeper und dann dementsprechend mit Granted, also Fae of Wishes und Bonecrusher Giant und die ganzen Karten, die super mit diesen Karten funktionieren. Und es hat für so super lächerliche Turns gesorgt, wo du teilweise das Gefühl hattest, dass ein Zug einfach, ja, das sah fast aus wie ein Commander. Also dann hast du wirklich mit durch Escape from the Wilds hast du dann 5 Karten irgendwie gezogen. Da war dann ein Fetchland drin, du hast einen Omnath auf dem Battlefield, der macht dann erstmal schön, erzeugt sein eigenes Mana, also war quasi, wenn du 2 Länder legen kannst in einem Zug, nachdem du ihn ausgespielt hast, ein Free Spell, ein Free 4-4, der dir eine Karte gezogen hat. Mhm. Und dann kannst du noch 4 Schaden machen und dann haben die noch eine Möglichkeit gehabt, den dann zu flickern oder dann einen zweiten zu
spielen. Ja, das Ultimatum wurde ja dann
noch gespielt. Das Ultimatum und genau, und gleichzeitig hast du dann
Die Lotus-Cobra, die dann noch wie ein Landfall extra Mana macht.
Ja, genau. Und das ist halt so super lächerlich gewesen. Und das ist halt dasselbe, nicht nur in Standard, sondern halt dann eben auch noch in Historic, wo du dann dasselbe Deck praktisch gesehen hast. Nur hast du dann noch Uro dabei gehabt, du hast Growth Spiral dabei haben können und so weiter. Und das war halt dann noch lächerlicher.
Das war quasi Standard, mehr oder weniger ohne Bannings.
Ja, also, genau.
Klar war auch noch die Rotation jetzt mit dabei, aber trotzdem.
Ja, Best of Ban-Worthy Cards. Und genauso war es dann halt auch. Ich glaube, das Turnier endete an einem Sonntag. Und am Montag kam die Ankündigung so, ja, ob das ist, by the way, gebannt. Und das ist so ein Punkt, der nervt mich auch mittlerweile bei Magic the Gathering so krass. Zum einen, dass du nicht mehr regelmäßige große Turniere hast. Das hat jetzt mehrere Gründe. Zum einen Arena, zum anderen Corona. Und du kannst halt nicht mehr jede Woche ein GP machen und so weiter. Das verstehe ich auch alles. Aber was mich richtig nervt, ist, dass du mittlerweile ein Turnier guckst und eigentlich schon weißt, du kannst daraus eigentlich nichts mitnehmen. Oder weißt du, selbst wenn ich jetzt denken würde, Alter, dieses Adventure-Deck, okay, Omnath ist vielleicht weg oder so. Aber das wäre vielleicht ganz interessant für mich irgendwie zu bauen oder damit herumzuwerkeln. Kannst du eigentlich schon wieder in die Tonne kloppen, weil Lucky Clover wurde dementsprechend auch natürlich gebannt, weil es nur so so dermaßen überperformt hat. Und das sind halt immer so die Sachen, wo ich dann denke, okay, macht es überhaupt noch Sinn, im Nachhinein über solche Turniere zu sprechen, wenn danach die relevanten Karten, die gewonnen haben, sowieso gebannt werden. Und das ist halt irgendwie so ein Ding, wo ich denke, Mensch, Magic. Auf der anderen Seite, aktuell scheint es ja wieder ganz okay zu sein, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen.
Also ich hab auch mitbekommen, dass halt wieder die Diversität relativ hoch ist. Rooks, Dimir Rooks ist ja auch noch ein recht starkes Deck, aber ist tatsächlich nicht das Einzige, was gespielt wird. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt wieder ein bisschen besser ist. Es ist halt super nervig. Es ist halt irgendwie. Die müssen halt gucken, dass es besser geplaytestet wird. Ich weiß es nicht. Es kann halt nicht sein, dass so viele Bannings halt passieren, weil man muss auch wirklich mal den Aspekt für die Sammler gucken. Es gibt wirklich Leute, die sind Spikes und wollen halt wirklich immer nur das beste Deck spielen und kaufen sich alle Karten und dann werden die halt irgendwie direkt gebannt. Also ich meine, wie lange war das Set jetzt draußen und wurde Omnath gebannt? Das ist halt einfach total ärgerlich. Dann hast du natürlich auch einen hohen finanziellen Verlust und im schlimmsten Fall willst du die Karte halt gar nicht mehr haben, weil du andere Formate gar nicht spielen möchtest. Also ich denke jetzt auch mal an die Zukunft, wo wieder hoffentlich größere Papierturniere da sind und du vielleicht da auch gut performen möchtest, kaufst dir immer wieder die neuen besten Karten, aber musst damit rechnen, dass du die einen Monat nicht mehr spielen kannst. Und das ist ja bei Standard sowieso das Problem, dass du sagst, okay, nach 2 Jahren sind die Karten aus dem Standard raus. 2 Jahren oder? Ja, nach 2 Jahren, ne?
Ja, ich glaube, der alle 2 Jahre, mehr oder weniger, ja.
Jetzt ist es so, dass es quasi monatlich passieren kann, wenn die Karte zu krass ist. Also, es ist halt so, ja, Standard in Papierform, Tier 1 Deck, würde ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen zu kaufen, der nicht Geld dafür übrig hat. Also, schwierig, wirklich sehr schwierig und sehr, sehr schade, was da halt in letzter Zeit dahingehend passiert ist. Also, ja.
Ja, total. Ärgerlich. Und das Frustrierende ist halt immer wieder, wenn ich dann, also zum Beispiel nach meinem Umzug hier nach Berlin, ich habe natürlich dann zu dem Zeitpunkt, wo man dann auch spielen konnte, habe ich dann verschiedene Läden mal so abgecheckt und ich war wirklich überrascht, wie viel Standard hier noch gespielt wird. Also so ein Ding, was ja bei uns im guten alten Fischkrieg immer so problematisch war, dass halt ein
Fischkrieg,
dass halt eben Standard relativ unbeliebt war, weil die allermeisten Leute halt Modern gespielt haben und Standard war da immer so, okay, man wirft was zusammen und dann hat man auch einigermaßen Spaß. Aber wenn ich mir jetzt denke, wenn da das Hauptformat Standard ist, dann habe ich da auch wirklich keinen Bock drauf, mir das irgendwie zu Gemüte zu führen, weil ich schon keinen Bock habe, wenn ich es in meiner Freizeit auf Arena spiele oder so. Mm. Und das ist halt so, das möchte ich halt nicht wegnehmen, gerade wie du schon meinst, dass du dann so häufig deine Decks wechseln musst. Dann ist es super teuer auf Arena, dann ist es super teuer in Paper, wenn du es halt mithalten willst. Und dementsprechend hoffe ich auch wirklich, dass wieder Paper-Turniere wieder mal größer werden und dass es halt mal wieder so ein Ding wird. Oder man eine Lösung findet, über Webcam-Magic oder sowas solche Turniere zu machen, weil ich will mal wieder was zu Pioneer hören, ich will mal wieder was zu Modern hören, ich will mal wieder was anderes sehen, außer Arena und Standard und Broken-Karten. Und das sind halt so ein paar Sachen, wo ich dann auch denke, okay, ich weiß, es ist schwierig gerade, aber ich kann es halt Standard auch nicht mehr sehen. Vor allen Dingen, nachdem wir so eine lange Zeit haben, wo Ramp sowas von dominiert hat und das ist halt so nervig war, dagegen zu spielen. Und ich meine, im Endeffekt hat es ja schon angefangen mit Field of the Dead und Golos, was sich anfühlt wie eine Ewigkeit, aber das ja eigentlich 2020 in dem Core-Set rauskam. Ist gerade mal ein Jahr her sozusagen. Und ja, das sind halt einfach so Sachen, wo ich dann irgendwie denke, okay, Magic hat über die Sommerpause nicht am besten performt, muss man halt wirklich sagen. So.
Ja, ich hoffe auch, dass es jetzt einfach in nächster Zeit besser wird. Ich freue mich sehr auf Modern Horizons 2, was ja nächstes Jahr rauskommen soll.
Mit Fetchland Reprint.
Mit Fetchländern endlich dabei. Ja. Das wird bestimmt noch mal eine richtig coole Sache. Freue ich mich auch drauf, das zu draften, vielleicht mal ein Fetchland dann da auch zu machen. Ja. Da, also, ne, ist jetzt nicht alles schlecht, nur das sind so diese, leider die negativen Dinge bleiben einem natürlich deutlich mehr in Gedanken. Mhm. Und das Problem ist, der Fokus liegt halt durch die Pandemie einfach auf Standard und Arena, weil das halt einfach die einfachsten Möglichkeiten sind, Magic jetzt heutzutage noch zu spielen. Und wenn da dann halt so viel passiert, ist dann halt einfach schade. Und die Hoffnung bleibt weiter, dass das besser wird. Witzigerweise habe ich in dem Zusammenhang mal die Stellenausschreibungen von Wizards of the Coast gesehen, die übrigens sehr groß sind. Also falls es irgendeinen Zuschauer gibt in Washington DC, ihr habt gute Möglichkeiten, da anzusteigen. Unter anderem wird, glaube ich, auch ein Play-Design, also einer, der fürs Design der Karten zuständig ist, also nicht im grafischen Sinne, sondern im funktionellen Sinne, gesucht. Also ein Manager. Also gab's da wohl öfter mal wieder vielleicht Stellenwechsel, wo dann gesagt wurde, ja, der Omnath war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und ich weiß es nicht. Das ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber das war witzig. Ich habe wirklich mal die Stellenausschreibung durchgelesen. Das waren bestimmt so 20 Stück oder so, die allein in dem Bereich Magic gesucht wurden. Und das fand ich schon sehr witzig.
Das glaube ich. Also aber vielleicht ein bisschen vom Negativen weg. Es gab auch eine Handvoll, wie ich fand, ausgezeichnete Produkte, die man hätte kaufen können oder die man auch immer noch kaufen kann. Hast du da irgendwelche Favoriten oder irgendwas, was du meinst, was rausgekommen
tatsächlich
ist?
Tatsächlich das Produkt, wo ich finde, so soll man ein Secret Lair Produkt machen, ist die aktuelle Version von Secret Lair. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob zum Zeitpunkt des Releases ich glaube Anfang November kommt es raus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und zwar sind da sehr starke Karten playable drinne, kostet allerdings auch $60, aber die Hälfte davon, also $30, geht an eine Charity Kinderkrankenhausstiftung in Washington DC.
Die Extra Life, ne?
Genau, Extra Life, da gab's ja schon mal was zu. Also konnte man auch Sleaze bei Arena irgendwie für freischalten und diese My Little Pony Geschichte und so weiter und so fort. Und da sind, wie gesagt, sehr starke Karten drin, wie zum Beispiel Collected Company oder Teferi's Protection, das an sich schon eine sehr starke Karte ist. Hm. Ich muss persönlich sagen, von dem Style der Artworks bin ich nicht ganz so der Fan. Also ich finde die Idee dahinter, also dass es überall irgendwie mit Kindern zu tun hat und sowas, weil es ja diese Kinder-Charity-Geschichte ist, finde ich ganz cool. Aber mir gefällt dieses comicartige Design von den Karten nicht ganz so sehr. Aber das ist ja nur eine Nebensache, das ist auch Geschmackssache. Aber das Produkt an sich finde ich halt sehr cool. Und da habe ich auch das Gefühl, okay, wenn ich dafür $60 ausgebe, vielleicht im deutschsprachigen Raum sind es dann vielleicht 80 Euro mit Versand und Zoll. Und ich weiß, davon geht ungefähr die Hälfte an eine wohltätige Aktion. Da habe ich das Gefühl, wenn ich die Produkte kaufe, habe ich immer das Gefühl, wenn ich mir die angucke, hey, du hast auch was Gutes dabei getan, so mehr oder weniger. Du unterstützt den darf man nicht vergessen, man unterstützt das Unternehmen, was man mag. Wir mögen ja alle offensichtlich Magic und dementsprechend ist ja auch gut, dass das Unternehmen dann unterstützen. Wir unterstützen eine wohltätige Sache und wir haben selber noch Karten dabei bekommen, die fast sogar wieder dem Wert entsprechen oder sogar mehr wert sind als das, was man bezahlt hat. Und das ist für mich genauso, sollte halt für mich das Secret Lair Produkt sein und in Zukunft auch bleiben.
Ja.
Aber ja, meine Befürchtung ist, dass das nicht so ist, aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr positiv im Kopf geblieben ist.
Genau, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich auch sagen würde, okay, allein sowas wie Teferi's Protection ist halt schon wirklich eine, also ich finde das Artwork sehr cute. Ich mag auch den Flavortext, der unter den Karten immer drin steht.
Ja.
Also da ist es wirklich ein Nagel auf den Kopf getroffen, ein bisschen versäuert ist die Community dementsprechend der dann aber auch immer noch, weil sie natürlich nicht Walking Dead vergessen haben. Das ist halt immer so das Problem. Wenn du halt generell deine Community nicht gut pflegst und halt mit solchen Produkten, wie wir sie eben heute schon besprochen haben, dann vollhämmerst, dann kannst du selbst was Gutes tun und trotzdem finden noch Leute was Negatives da dran. Und das ist ja auch eine aktuelle Diskussion so ein bisschen. Aber wir wollten bei den Positiven bleiben. Und das ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich auf jeden Fall unterschreiben würde, was sehr positiv gilt. Tatsächlich bei mir eine Sache oder ein Produkt, wo ich sehr von überzeugt bin, sind die tatsächlich Syndica Rising Commander Decks, die ausgezeichnet zum Einstieg sind, denn sie kosten auch nur die Hälfte oder sogar noch weniger als die Hälfte als bisherige Commander Pre-Constructed Decks, ohne dabei meiner Meinung nach sehr viel an Power Level quasi einzubüßen. Also ich habe mir beide tatsächlich gekauft und ich habe sie auch beide schon quasi auch zum einen gegeneinander gespielt, zum anderen auch in Commander Runden hier schon mal gespielt und ich finde, sie sind sehr motivierend, zum einen, dass sie halt out of the box funktionieren, zum anderen sich sehr einfach anpassen lassen. Also gerade wenn man so ein bisschen Syndica Rising auch gespielt und vielleicht ein paar Karten zu Hause rumliegen hat, dann ist es halt mit dem Landfall-Theme und mit dem Party-Theme, in dem Fall natürlich Rogues, was das Dimir-Commander-Decks ist, sehr easy, da quasi Karten auszutauschen, die dann auch einfach besser funktionieren. Und man merkt quasi instant, wie das Deck verbessert wird. Und ich find's halt schön, weil mein Punkt war immer, dass die Commander-Decks mir dann doch noch ein bisschen zu teuer sind. Und ich weiß, für das Value, was drin ist, ist es eigentlich noch günstig und so weiter. Und wenn ich mir das Deck so holen würde.
Aber letzten Endes sind es halt trotzdem nur 100 Karten. Ne?
Genau.
Also 100 Pappkarten, so 100 mal Papier.
Genau. Und dann so 40 Euro direkt fand ich halt so, da musste ich halt schon wirklich drüber nachdenken. Und dann halt, ich glaube, die haben teilweise 18 Euro gekostet oder so, die Decks. Das ist halt was, wo ich dann, das würde ich, glaube ich, selbst einfach nur so mitnehmen, fast schon. Also, wie ich finde, ein ausgezeichnetes Produkt. Und ich hatte mir schon sehr viel Spaß gebracht und mich tatsächlich ein bisschen mehr in die Richtung Commander gedrückt. Und wenn das nicht mal was Positives ist, dann weiß ich aber auch nicht. Tatsächlich baue ich jetzt aus dem Landfall-Deck, wo Obun, glaube ich, der Commander ist. Da möchte ich einen Commander austauschen, eine Farbe hinzufügen und tatsächlich ein Omnath Landfall-Deck draus bauen. Was natürlich sehr witzig ist, weil ich eben gesagt habe, dass in Competitive-Turnieren sich teilweise Runden mit Omnath wie Commander-Runden angefühlt haben. Und irgendwie habe ich dann Bock bekommen, beim Grand Finals einfach Omnath zu spielen.
Aber war das auch die Idee dahinter.
Ja, genau, dass sie halt baut doch mal mehr Commander, wenn ihr verrückte Sachen machen wollt, ohne dass sie gebannt werden.
Super.
Ja, das ist halt schon ganz nice gewesen, auf jeden Fall. Sonst Jumpstart mit ein bisschen Verzögerung, hat ein bisschen länger gedauert, um auch bei uns rauszukommen. Aber auch eine Sache, die ich absolut fabelhaft finde. Das perfekte Einsteigerprodukt, für meiner Meinung nach.
Super.
Es macht unfassbar viel Spaß
genau
zu spielen.
So. Das ist auch genau das Produkt, was ich kaufen möchte, um mit meinen Kollegen zu spielen, noch kein Magic spielen. Weil die müssen halt nichts machen. Ne? Zwei Booster auf, Länder sind drin, alles andere drin. Und es ist immer wieder eine neue Erfahrung. Man kann es zurücktun und noch mal spielen, wenn man möchte. Und Jumpstart ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich ziemlich cool finde. Dementsprechend ist tatsächlich auch der Preis relativ hoch gegangen, denn die Verfügbarkeit ist nicht so hoch. Also es ist krass. Mittlerweile ja. Hat die schon irgendwie bei 110 Euro, die Box. Und ich glaube, die ist bei 90 gestartet oder noch weniger.
Ja, die war dadurch, dass die Also das Problem ist, was Leute nicht verstanden haben bei Jumpstart, ist, dass es nicht ein Booster-Produkt ist, im klassischen Sinne, dass du Value rausziehen kannst. Deswegen natürlich unfassbar viele Unboxings auf YouTube rausgekommen sind, wo ich mich immer drüber aufgeregt habe, weil ich habe immer gesagt, Leute, also, oder ich habe immer die Meinung verstanden, das ist kein Booster, das ist kein Produkt, was du einfach rippen kannst für Value, weil darauf ist es nicht gemünzt. Teilweise hast du halt, kannst du 2 bis 4 Booster aufmachen und hast nur 3 Rares oder so drin. Und halt keinerlei Mythics oder sonst irgendwas. Natürlich ist Muxus und Tiny Bones oder doch Tiny Bones heißt das, sind so die Haupt-Value-Karten, dieser Einmaner grüne Typ, der deine Sachen uncountable macht und so. Aber das sind so Sachen, die dann, wo ich dann denke, okay, mich macht's dann sauer, wenn die sagen, ist ein scheiß Produkt, weil du kannst ja keinen Value rausziehen oder es ist schon wieder flying. Sagen, nein, du sollst es spielen, verdammt.
Nimm irgendeinen Typen dazu. Du zahlst halt da wirklich dafür, dass da random Karten in Boostern sind.
Ja.
Und du Spaß damit haben kannst. Dafür bezahlst du halt das Geld, auf jeden Fall.
Eben.
Und ich weißt du zufällig, ob da ein zweiter Print-Run von geplant ist? Weil es wird echt immer teuer. Ich sehe es gerade. Ich habe vor ein paar Tagen guckt, da waren es noch 105 Euro, jetzt sind es 110 Euro plus 3 Euro Versand.
Ja. Ich glaube tatsächlich, also es soll auf jeden Fall auf Demand gedruckt werden. Also wenn es sich weiter verkauft, was es ja aktuell tut, wird es auch noch weiter.
Also ich gucke mir die Kurve an, es hat bei 86 Euro gestartet, die ist jetzt bei 110.
Ja, das ist halt das Ding. Also es wird auf jeden Fall auch noch günstiger werden und zu meinen, also Local Game Stores hier. Die beiden, die ich besucht habe, die namentlich, ohne die bewerten zu wollen, Funtainment und der andere Spielladen ist, kurz ASL, beide hatten die in Stock quasi da gehabt. Also ich glaube, die sind auf jeden Fall verfügbar. Und wenn man es halt nicht bei sich im Lokalstore findet, auf jeden Fall auch online. Und ich würde fast sogar sagen, es macht da sogar vielleicht nicht ganz so wenig Sinn, auch nur einzelne Booster zu holen oder einzelne Packs zu holen. Denn je nachdem, was ihr vorhabt, was ich zum Beispiel gerade versuche zu bauen, ist so ein bisschen eine unstable-mäßige Box von, sagen wir mal, 30 verschiedenen Decks mit den verschiedenen Themes, wo man dann halt wirklich dann sagen kann, wie halt eben bei unstable, okay, ich nehme mir jetzt hier Liliana und vielleicht Goblins und spiele dann das Deck. Oder wo man dann auch anfangen kann, so zu diskutieren, so von wegen, hey, die Kombination aus diesen 2 Nebendecks, die funktioniert mal gar nicht. Hier, probier mal, ob du damit gewinnen kannst, sozusagen. So, und dass man dann halt so ein bisschen wie so ein Brettspiel dann sich draus baut. Und ich könnte mich halt sehen, auch einzelne Packs dafür zu bestellen, aus diesem Grund. Aber klar, das Ähnliche kann man natürlich noch viel besser erreichen, wenn man sich selbst eine Boosterbox quasi holen kann.
Right. Also ich, da sieht man auch, dass es da eigentlich theoretisch funktionieren kann.
Ja.
Ich hoffe, dass es in dem Abschnitt weitergeht.
Genau, und ich hoffe vor allen Dingen, dass es noch ein zweites, also es ist so Jumpstart 2 oder sowas gibt, oder dass man den Namen behält und dann bitte. Das neue Side-Decks dazukommt, sodass es immer wieder fresh bleibt. Für mich darf das gerne ein etabliertes Format bleiben. Also auch auf Arena war es der Hammer zu spielen, auch wenn da natürlich ein paar Karten ausgeswitcht wurden sind wegen Historic, und das ist aber ein anderer Grund.
Ja. Meine Güte. Viel, viel passiert. Man könnte eigentlich wirklich mehrere Folgen damit füllen. Aber ja, wir haben jetzt über Negatives geredet, wir haben über Positives geredet. Wir haben aber noch einen kleinen Punkt, über den wir sprechen wollen. Und das sind quasi die Highlights, also die Vergangenheit von Radio Ravnica, und zwar halt mit uns beiden.
Ja, genau.
Letzten Endes ist es ja nicht das Ende, sondern nur Staffel 1 ist abgeschlossen. Staffel 2 sieht dann ein bisschen anders aus, wie gesagt.
Genau.
So, Highlights Radio Ravnica. Da würde ich direkt gerne anfangen, und das hatte ich gerade eben schon kurz gesagt. Als du mit der Idee zu mir gekommen bist, habe ich direkt gedacht, coole Idee. Freue ich mich, dass ich drauf angesprochen worden bin. Und das auch gleich von so einem sympathischen Typen. Zu dem Zeitpunkt kannten wir uns ja gar nicht so gut, glaube ich. Und ich weiß es schon gar nicht mehr, ist schon so lange her.
Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich dich ja ursprünglich für ein ganz anderes Video gefragt hatte, was es auch noch online gibt auf jeden Fall.
Ah ja, stimmt.
Das war ja noch der Magic Arena Closed Beta Talk, weil du die einzige Person warst, die ich kannte, die auch Magic Arena in der Beta gezockt hab. Und damals habe ich halt noch versucht, so eine allgemeine Videospielshow auf meinem YouTube-Kanal zu haben, Talking Video Games. Und da hatte ich dich halt dazu gefragt, weil ich dann musste halt so ein bisschen rausgehört habe, dass du natürlich den YouTube-Kanal hast und auch machst und halt eben auch die Beta gezockt hast. Und gerade als es dann, glaube ich, in die Open-Beta, glaube ich, gerade geswitcht ist, es kam noch nicht ganz raus, aber da hatten wir halt dann diesen Talk über Arena gemacht. Und das war quasi dann so der Anfang, wo ich dann irgendwann gedacht habe, so, hey, vielleicht kann man in dem Stile ja allgemein über Magic the Gathering mal reden, weil ich da richtig Bock drauf hätte. Und dann haben wir es gemacht. Ja.
Mega, mega, mega cool. Also erstmal, das war eigentlich so rückblickend tatsächlich ein für mich auf jeden Fall natürlich ein Highlight, weil es halt so die Sache natürlich nie zustande gekommen wäre. Ja. Kann an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass ich zu 99,9% keinen Podcast gemacht hätte, wenn ich nicht von Robin darauf angesprochen worden wäre. Einfach, weil ich auch damals genau gesagt habe, es ist für mich halt super viel Zeit und ich war damals immer mit der Zeit total knapp. Hm. Und ja, es war halt einfach dann irgendwie genau passend und war ziemlich, ziemlich cool. Und ich glaube, man kann es auch schlecht so generell oft sagen, hey, die Folge hat mir besonders gut gefallen oder sowas. Dann sind eher so die allgemeinen Eindrücke, zumindest für mich, was
für mich
so Highlights ausmachen. Witzig fand ich immer, wenn ich mir nochmal Folgen angeguckt habe oder kurz reingehört habe, wo wir darüber gesprochen haben, wie wir Karten bewerten. Wir haben auch oft mal ein bisschen über Spoiler geredet. Mm. Und mir fällt spontan die Sache mit Oko ein, wo ich gesagt habe, oh, das ist ein solider Planeswalker. Ja. Der hat zwei Plusfähigkeiten, das ist ganz gut. So habe ich über den geredet. Ne? Und ist eigentlich die Broken-Karte schlechthin. Ich weiß nicht, wenn man ihn jetzt wieder mit reinnehmen würde und mit den ganzen anderen Karten wieder mit reinnehmen würde, ob es immer noch die krasseste ist von allen. Aber es ist so mir besonders im Gedächtnis geblieben. Wie man dann halt Karten bewertet hat und ob man die dann gut fand oder schlecht fand und wie es sich im Endeffekt dann quasi ausgespielt hat. Ich weiß auch, dass ich ein paar Mal recht hatte, wo ich dann gesagt habe, hey, das ist eigentlich eine ganz gute Karte, wo andere gesagt haben, die ist totaler Blödsinn. Hat mich auch immer total gefreut. Aber quasi sich im Nachhinein nochmal das anzuhören, was man früher über Sachen gesagt hat und zu gucken, wie es jetzt ist, war für mich immer etwas sehr Witziges auf jeden Fall.
Ja, das definitiv. Also Oko weiß ich auch noch, das haben, glaube ich, alle unterschätzt, weil als der gespoilt wurde, man auch noch nicht wusste, was Food genau macht. Und dann haben wir Food herausgefunden, dann war es so, also ist es ein Planeswalker, der über Umwegen dir Leben generiert und dann halt aus irgendwas ein Elch macht, ein 3-3, also machst du dann dein Food zu Elchen oder was? Ohne dann natürlich zu checken, dass das ja auch auf alle Kreaturen, auf alle Artefakte anwendbar ist. Also in Legacy kann ein Black Lotus ein Elch werden oder, keine Ahnung, in Commander kann die Mana Crypt ein Elch werden und ist dann einfach nur eine 3-3, die nichts mehr macht, oder? Und so weiter. Und die Konsequenzen oder das zu Ende zu denken, ist halt schwierig. Bitte?
Kann man Black Lotus in Legacy spielen? Meine Güte.
Ja.
Das ist aber das, was ich meine. Das Wissen ab der nächsten Folge erweitert um den Bereich Legacy und auch
Vintage. Ja, stimmt. Ja, das schmeiße ich immer noch ganz gerne durcheinander.
Punkt. Dementsprechend dranbleiben.
Ja, aber das stimmt. Das sind halt wirklich so Sachen. Und ich glaube, wir waren dann irgendwann sensibilisiert darauf. Also auch wenn wir uns dann so Sachen angucken wie, ich glaube, Teferi ist auch noch so ein interessanter Fall. Weil ich meine Meinung damals wäre gewesen zu 3-Mana-Teferi so, ach ja, ist immer noch stark, aber Gott sei Dank nicht so oppressive wie der 5-Mana-Teferi aus Dominaria damals. Der war aber noch doppelt und dreifach so nervig. Ja, auch wenn er natürlich
schon, weil
auf dem Board nicht so viel gemacht hat. Was?
Weil du halt nichts instant mehr machen konntest. Was soll das? Einseitig vor allem. Früher waren die Karten immer beidseitig.
Ja.
Dass es dann hieß, keiner kann mehr was in Instant Suite spielen oder sowas. Aber seit neuesten ist es halt auch wirklich so, dass es dann nur noch für den Gegner gilt. Und das ist halt einfach so eine Sache, wo ich sage, nee.
Ja, das ist wirklich, wirklich sehr problematisch.
Es gibt halt zum Beispiel so Karten früher, das war dann halt ganz typisch. Eidolon, ich weiß nicht, aus Journey into Nyxis, glaube ich, ist das. Also aus dem ursprünglichen Theros-Block. Eine Karte, die für 3 Mana 1/4 Spirit sagt, jeder kann nur einen Spell pro Runde spielen. Nicht mehr als einen Spell pro Runde. Und ja, ist halt auch in meinem Modern Sideboard drin. Ich würde mich mega freuen, wenn die Karte einseitig wäre. Klar, finde ich das cool, wenn nur noch der Gegner ist. Aber es ist halt so eine Sache, früher waren es halt beide und heute ist es dann nur noch der Gegner.
Das ist wirklich. Ich glaube, das ist halt auch War of the Spark. Wir waren ja auch relativ hoch bei War of the Spark und ich weiß auch noch, ich war super hyped. Ich habe ja auch das War of the Spark Plakat quasi sehr lange im Hintergrund gehabt. Und das kommt auch auf jeden Fall wieder, sobald ich eine Wohnung in Berlin habe, in der ich dann fest einziehe.
Sobald du nicht mehr.
Ich finde das Set auch an sich immer noch ganz geil. Aber tatsächlich diese Herangehensweise von permanenten Effekten auf Planeswalker, die hat man sich jetzt auch, glaube ich, über die Zeit wird das immer schlimmer. Weil am Anfang war es noch so, okay, das sind quasi Enchantments, die man angreifen kann. Mhm. Bis halt hin jetzt zu, okay, sobald du quasi in Teferi auf deiner Seite des Boards liegen kannst, kann einfach nichts mehr gekontert werden von dem, was du castest. Ja. Und das ist halt, ja, manchmal braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit, um die Sachen richtig einordnen zu können und halt eben Spielerfahrung, warum halt auch gerade Playtest so ein essentieller Part ist, wenn es um neue Karten geht.
Mhm. Also, ja, das ist auf jeden Fall total interessant zu beobachten, weil ich glaube, gerade in der Zeit, wo wir mit dem Podcast angefangen haben, hat sich in Magic viel getan. Mit Magic Arena, total, ganze Online-Verlagerungen, mit den Bannings, mit dem Power-Level. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist das schon sehr, sehr interessant. Für mich war aber auch noch generell dann so diese Sache, die wir eigentlich gerade besprochen haben, diese Auf- und Abs, also wo es dann mal wieder was Negatives kam, aber dann auch wieder was Positives. Mhm. Und es hat halt irgendwie immer für gut also wir hatten immer viel Stoff, ne? Wir haben quasi immer jede Woche über was berichten können. Also die Magic-Welt steht nie still und das ist etwas, was mich auch immer total gefreut hat. Man wurde irgendwie dadurch automatisch selber auch viel informierter. Mhm. Seit dem Podcast bin ich viel informierter gewesen über Magic, als ich es vorher war, weil man sich halt einfach mit viel mehr Sachen und vor allem mit den aktuellen Sachen beschäftigt.
Ja.
Und besonders cool war natürlich auch das Interview mit Christian Haug, dem ehemaligen MPL-Spieler und jetzt Rivals League-Spieler, also Profi-Spieler von Magic. Hat's auch ziemlich Spaß gemacht.
Definitiv, das war für uns halt, oder das war so, glaube ich, das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, also es gibt noch einen anderen Zeitpunkt, auf den möchte ich kurz vorher noch eingehen, weil das war auf jeden Fall ein Highlight von mir. Und zwar, ich habe ja bis zu Radio Ravnica auch schon andere Projekte halt probiert. Besonders hervorheben war dann mein damaliger Let's Play-Kanal zur Hochzeit von Let's Plays, in dem ich ultra viel Arbeit gesteckt habe mit meinen Freunden damals zusammen. Und wir haben so viel Arbeit reingesteckt und es hat sich nie ausgezahlt und wir wollten immer das machen, was andere Let's Play-Kanäle nicht machen, und zwar Serien beenden. Aber wir sind dann auch gleichzeitig große Rollenspiel-Fans. Das heißt, wir haben über Monate jeden Tag 2 bis 3 Rollenspiel-Let's Plays hochgeladen, und weil die so unfassbar lang gingen, kam halt auch monatelang auch nichts Neues mal dazu. Und das war halt so ein Punkt, warum es halt nicht funktioniert hat. Und das fand ich halt so schön bei dem Podcast, war zum ersten Mal tatsächlich Resonanz zu bekommen von euch da draußen. Also wenn ihr dann angefangen habt, in die Kommentare zu schreiben, das fanden wir gut, das fanden wir schlecht, das ist meine Meinung zu dem Thema. Interessante Herangehensweise, oder auch zum Beispiel Quizart ist so ein Ding, dass da Leute effektiv mal irgendwann nachfragen auf diese Schnapsidee, die ich mir irgendwann mal gedacht habe, so, hey, witzig wäre es mal, eine Quizshow über Magic-Fragen zu machen. Das ist so ein Highlight gewesen, was ich zum ersten Mal hatte, dass ich irgendwas produziert hatte, was auf Feedback gestoßen ist, im Sinne von, dass ich die Leute jetzt nicht gefragt habe, so, hey, wie findest du das? Und dann kommt so, ja, gut, aber privat will ich es mir nicht angucken. Sondern dass halt hier die Leute dann wirklich sagen, wir gucken da gerne zu, wir haben da auf jeden Fall Bock drauf. Und das war auf jeden Fall ein Highlight. Und das hat mir dann, das Interview mit Haug, um jetzt wieder auf deinen Punkt zu kommen, war halt so ein Punkt, wo ich halt auch gedacht habe, okay, krass, jetzt haben wir halt wirklich den Typen, den ich halt am Wochenende im Wizards-Stream quasi gesehen habe, wie er da sich in der MPL breit macht und so weiter. Der Typ ist jetzt einfach bei uns in der Show und wir diskutieren über sein Thema. Und das ist halt schon, nicht, dass ich jetzt starstruck war oder so, aber das war halt schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass, unser Podcast hat eine größere Außenwirkung, als mir ursprünglich bewusst war. Und das war definitiv auch dieses Haug-Interview, was ich auch immer noch gerne nochmal erweitern wollen würde, um andere Größen der deutschen Magic-Ebene. Und da gibt's ja wirklich auch Sachen, wo man sich noch erweitern kann oder wo man noch gucken kann, okay, kann man den mal holen, kann man den mal anfragen und so weiter. Und ich glaube, die Angst davor, das tatsächlich durchzuziehen, hat mir dann dieses Haug-Interview auf jeden Fall genommen.
Ja, Also insgesamt auf jeden Fall eine wirklich, für mich persönlich, eine mega schöne Zeit. Mhm. Man hat sich auch irgendwie auf jeden Fall einen regelmäßigen Termin, wo wir zweimal miteinander gesprochen haben. Wir sprechen ja immer davor und danach. Ja. Noch kurz, wenn wir sonst nicht dazu gekommen sind, so was so gerade abgeht, so generell ganz privat.
Ja.
Und war auf jeden Fall immer so ein fester Termin, der ja, auf dem ich mich eigentlich wöchentlich immer gefreut habe, wo ich immer
wusste,
okay, alles klar, da wird mal wieder ein bisschen über Magic gesprochen und ja, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ich kann mich auch auf den Punkt einhaken. In meinem privaten Umfeld ist es tatsächlich so, also Leute, die ich nicht aus der Magic-Szene quasi kenne, haben auch alle mit Magic tatsächlich gar nichts am Hut, obwohl ich denen immer wieder sage, hey, ist voll cool, wollt ihr es nicht mal ausprobieren und so. Das ist eigentlich genau das, wenn man die fragt, wie fandst du das jetzt? Ja, ganz cool, aber privat schaue ich mir das nicht an. Das
konnte
ich voll nachfühlen. Und da war es halt einfach cool, dann mal wieder mit jemandem, die dann wöchentlich auf jeden Fall ins Gespräch zu kommen, über Magic halt einfach, weil es halt einfach ein super cooles Hobby ist, was mir mega viel Spaß macht. Und das war einfach immer ein cooler Punkt, wo ich mich gefreut habe. Hey, man kann mal wieder über die neuesten Sachen bei Magic quatschen.
Eben, ja.
Also
und das ist auch, ich finde es auch immer so schön, gerade dieses vorher und nachher labern. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man quasi mit Leuten problematischer, also dass man zum Beispiel, wenn ich mir jetzt denke, ich habe ja zum Beispiel eine Ausbildung gemacht, bevor ich studiert habe. Und mit den Leuten habe ich halt bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr so viel zu tun. Einfach nur, weil halt dieser alltäglicher Kontakt mit dass man halt zur Schule gegangen ist zusammen, dass man sich halt irgendwie regelmäßig getroffen hat in der wöchentlichen Unterrichtseinheit oder was auch immer. Und das fand ich auch immer ganz, ganz schön bei uns jetzt zu sein. Wir haben uns natürlich kennengelernt über FNM, aber so richtig kennengelernt mit von wegen, wie tickt die andere Person. Das haben wir einfach dadurch gemacht, dass wir uns jede Woche hier uns quasi getroffen haben.
Ja.
Und vorher und nachher ja teilweise auch dann, okay, der Podcast geht dann immer eine Stunde, aber dann teilweise immer noch eine Stunde oder zwei danach und davor noch gelabert haben. Und das ist halt einfach was, wo dann auch neben dem Podcast einfach sich die Freundschaft auch weiterentwickelt hat, was ich auf jeden Fall auch sehr schön finde. Und ich hoffe, anders wie meine Freundschaften in der Ausbildung, schaffen wir es trotzdem auch ohne Podcast noch weiter Kontakt zu haben, auch wenn ich mittlerweile ein paar Kilometer weiter weg wohne.
Auf jeden Fall.
Aber es wird ja immer Mittel und Wege geben, auf jeden Fall.
So ist es.
Ja. Dann möchte ich dir quasi abschließend noch mal ein letztes Mal danken, dass du bei dieser Folge Radio Ravnica dabei warst und dass du allgemein mit bei Radio Ravnica dabei warst. Ich hoffe, du hast in deiner Zukunft eine schöne Zeit und schaffst es auch, die Dinge zu erreichen, die du erreichen möchtest. Ich würde auch nie ausschließen, dass du nicht vielleicht ab und zu mal als Ehrengast noch mal dazukommen kannst, wenn du die Zeit hast oder nicht. Auf jeden Fall würde ich mich da sehr drüber freuen. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, ihr alle da draußen. Und haltet die Lauscher offen, am besten auch ein bisschen bei Twitter gucken, @RadioRavnica. Da wird es dann auch nochmal Updates dann geben, von wegen, wo das Ganze dann rauskommt. Wenn ihr, also nochmal zum Zusammenfassen, der Videopodcast zieht jetzt um auf meinen YouTube-Kanal, beziehungsweise auf Gamery. Den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung, auf YouTube bei dir. Und halt auch in den Shownotes auf Spotify oder auf iTunes, warum ihr den Audio-Podcast hört. Da ändert sich natürlich gar nichts. Das wird nach wie vor dieselbe Frequenz oder wie auch immer man das nennt, quasi bleiben. Dann hören wir uns mit dem neuen Co-Host ab nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao.